Noch einmal einen wunderschönen guten Abend auch an all diejenigen, die jetzt später gekommen sind, beziehungsweise sich später zugeschaltet haben. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben, für einige Minuten mit uns nachzudenken über ein erstaunliches und spannendes und wirklich sehr schönes Thema. Bevor wir das tun, wie jeden Abend, wollen wir ganz kurz den einladen, der alles niedergeschrieben hat, um uns zu helfen, es auch zu verstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, für die Gelegenheit, wieder zusammenzukommen, hier in Stuttgart-Bad Cannstatt, als auch vor den Computern, um dein Wort zu studieren. Schenk du uns deinen Heiligen Geist, gib, dass wir es verstehen, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Amen. Wer von Ihnen hat schon sein Weihnachtsfest 2012 geplant? Wer von Ihnen hat schon geplant, was er am 24.12.2012 vorhat? Wo sind Sie? Sind Sie bei Ihren Eltern? Wer von Ihnen hat das schon geplant? Da gibt es jemanden. Frage: Glauben Sie, dass Sie den 24.12.2012 noch erleben werden? Es gibt viele Menschen heutzutage, die glauben, dass die Welt genau 3 Tage vorher untergehen wird. Am 21.12.2012. Und das hat viele Wellen geschlagen. Der Grund: Es gibt einen mysteriösen Maya-Kalender und der endet just an diesem Datum. Und nun fragt sich alle Welt, was wird am 21.12.2012 passieren? Können Sie sich noch erinnern an den Wechsel vom Jahre 1999 zum Jahre 2000? Können Sie sich noch an diesen Hype erinnern, als man glaubte, alle Computer fallen aus und die Welt endet im Desaster? Es scheint so zu sein, dass von Zeit zu Zeit immer wieder diese Weltuntergangsstimmung uns erfasst. Und viele, viele Menschen, selbst wenn sie es vielleicht nicht zugeben würden, dass sie aktive Gläubige in diese Sache sind, machen sich doch Gedanken, könnte es sein, dass da eventuell etwas dran ist. Mal ganz nebenbei eine Frage: Wie viele Prophezeiungen des Maya-Kalenders kennen Sie, die sich nachweislich in der Geschichte erfüllt haben? Wie viele Weltreiche hat der Maya-Kalender oder die Prophezeiung der Mayas vorhergesagt, die man auch nachweisen kann? Wie viele Zeitprophezeiungen gibt es im Maya-Kalender, die man in der Geschichte nachvollziehen kann? Ein Punkt ist am Anfang sehr einfach. Warum ist es so, dass so ein mysteriöser Maya-Kalender, der noch überhaupt in keinster Weise sich als vertrauenswürdig erwiesen hat, so einen großen Hype auslöst, während die Bibel, von der alle Prophezeiungen, die sich nicht in die Zukunft basieren, sondern die bisher sich hätten erfüllen müssen, sich alle erfüllt haben, kein Mensch davon spricht? Oder haben Sie schon mal einen Kinofilm gesehen über Daniel 7 und Offenbarung 13? Aber allein von den Fakten her, was sich bisher erfüllt hat, nachweislich, wäre es viel sinnvoller, einen Film zu machen über Offenbarung und Daniel. Nun, ich möchte das nicht befürworten, glaube, das wäre nicht mal die beste Idee. aber Sie verstehen meinen Punkt. Wer von Ihnen hat von diesem guten Mann hier gehört, von Harold Camping? Sie haben diesen Mann gehört oder gesehen? Einige wenige. Harold Camping ist ein US-amerikanischer Radioprediger und er hat dieses Jahr mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Er hat eine eigene Kirche, die im Wesentlichen über Radio arbeitet. Und er hat mal wieder nach 1994 für dieses Jahr den Weltuntergang prognostiziert. Und er hat gesagt, dass am 21. Mai alle Gläubigen, die an Jesus glauben und erlöst sind, durch eine geheime Entrückung sofort in den Himmel gehoben werden und verschwinden. Nun, am 21. Mai, Sie alle haben es erlebt, ist kein gläubiger Christ plötzlich vom Erdboden verschwunden. Das hindert ihn aber nicht weiterhin zu behaupten, dass am 21. Oktober diesen Jahres, also 5 Tage nachdem Entscheidung 21 zu Ende ist, angeblich die gesamte Welt zu Ende geht. Er hatte eigentlich ursprünglich prognostiziert, dass vom 21. Mai bis zum 21. Oktober ein 5-monatiges Erdbeben stattfindet. Das findet momentan nicht statt, deswegen habe ich heute nochmal auf seiner Internetseite gelesen, dass man dieses Erdbeben jetzt uminterpretiert. Die Erde steht jetzt für die Menschen, weil der Mensch ja aus Erde geschaffen ist und durch seine Botschaft würden wohl alle Menschen zittern und das wäre jetzt das Erdbeben. Jedenfalls hält er nach wie vor fest, übrigens ebenfalls aufgrund von Berechnungen in der Bibel, dass am 21. Oktober 2011 die Welt zugrunde geht. Was uns die Frage stellt, wenn das ein Prediger ist, ich kenne ihn nicht persönlich, weiß nicht, wie ernsthaft er ist, aber der die Bibel liest und Zahlen liest und Prophezeiungen studiert, wie wir das auch getan haben, und kommt zu solchen Daten, dann sollten wir uns fragen, wie studiert man eigentlich die Bibel, nicht wahr? Das ist herzliche Einladung an morgen früh in unserem Thema Sie können die Bibel verstehen. Da werden Sie sehen, warum solche Prediger manchmal zu abstrusen Dingen kommen, aber dazu morgen mehr. Aber es scheint so zu sein, dass das Ende der Welt viele, viele Menschen in gedankliche Gefangenschaft nimmt. Man fragt sich, was wird passieren? Und es gibt verschiedene Modelle. Was haben Sie schon für Modelle gehört? Vielleicht so eins, dass irgendwann irgendein verrückter Diktator an eine Atombombe kommt und dann den roten Knopf drückt. Und dann der Atomkrieg beginnt und dann vielleicht die ganze Welt ausgelöscht wird. Oder könnte es vielleicht sein, dass uns irgendwann ein Meteoriteneinschlag bevorsteht, der die ganze Welt zerstören wird? Oder wie steht es vielleicht mit Außerirdischen? Sie schmunzeln. Es gibt genügend Menschen und nicht nur Menschen in der dritten Welt, sondern vor allem Menschen in der ersten Welt, in der sogenannten aufgeklärten Welt, die tatsächlich das glauben, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder sogar bereit waren, sich selbst dafür umzubringen, um auf irgendeinen mysteriösen Kometen dann hinaufgebeamt zu werden oder sonst was. Könnte es sein, dass vielleicht lauter Erdbeben und Vulkanausbrüche unsere Welt in Schutt und Asche legen? Egal welches Szenario genannt wird, eines haben alle Szenarien an sich. Sie realisieren, dass unsere Welt vor einer gewaltigen Krise steht. Und egal, ob wir in die Politik gehen, egal, ob wir in die Wirtschaft gehen, in die Finanzkrise, egal, ob wir die Ressourcen unserer Welt betrachten, die vielleicht noch einige Jahrzehnte halten, wir alle sehen, die Welt steht vor einer Krise, die an Intensität immer mehr zunimmt, die sich immer noch ein bisschen herauszögert, aber die an Intensität immer mehr zunimmt. Und wenn Sie vor 2 Wochen genau hier an diesem Ort zur gleichen Stunde hier gewesen sind oder zugeschaut haben, dann wissen Sie, dass wir über eine Prophezeiung gesprochen haben in der Bibel, die wir als Grundlage unseres gesamten Vortrags, unserer gesamten Themenreihe genommen haben, nämlich diese Prophezeiung. Wer von Ihnen weiß noch, wer diese beiden Personen sind? Wer war diese Person hier? Das ist nicht Daniel. Das ist Daniel. Und das ist? Das ist Nebukadnezar. Dankeschön. Das war der König von Babylon, der einen Traum hatte, diesen seltsamen Traum, Sie erinnern sich, mit diesen Metallen und Sie erinnern sich auch noch an die Deutung. Können Sie sich erinnern, was das goldene Haupt darstellen sollte? Das war Babylon, die silberne Brust war Medo-Persien, die bronzene Hüfte, das war Griechenland und dann die Beine aus Eisen, das war Rom und dann das geteilte Reich aus Eisen und Ton. Wir haben gesehen, dass in Europa der mittelalterliche Kirchenstaat, die Verbindung von Kirche und Staat hier eine Rolle spielt und wer klug aufgepasst hat, hat er gesehen, dass das bis zum Ende so bleibt. Und wir haben noch nicht alles studiert in der Prophetie, wir werden noch einige Dinge sehen, aber es gab vor allem ein Ereignis, das dann ein besonderer Höhepunkt war, und das war dieser Stein. Daniel 2 zeigt nun die gesamte Weltgeschichte in einem Kurzabriss und zeigt, wie die gesamte Welt endet. Und zwar nicht mit einem Meteoriteneinschlag, wie man vielleicht im ersten Moment glauben könnte, sondern mit dem kommenden Stein. Und es hieß dort, du sahst zu, bis sich ein Stein losrieß, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Jetzt können Sie sich erinnern, wer war dieser Stein? Wer war dieser Stein? Die Bibel macht uns ganz deutlich, die tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Dass die Lösung für das Problem, wie endet die Welt, findet sich hier. Es ist die Wiederkunft Jesu. Es ist kein Atomkrieg, es ist keine Naturkatastrophe und es sind auch keine grünen Männchen von sonst wo, die uns alle ausrotten werden, sondern es ist die Wiederkunft Jesu Christi. Es ist das einzige Szenario, das überhaupt nur wahrscheinlich ist, weil es aus dem Buch kommt, das sich bisher in allen Prophezeiungen bestätigt hat. Alle anderen Szenarien sind reine Spekulation. Und Jesus selbst, von dem heute niemand mehr zweifelt, dass er auf der Erde gelebt hat, hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und jetzt achten Sie darauf. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so, sagen Sie mit mir gemeinsam, so, komme ich wieder. Dass Jesus wiederkommt, ist keine Erfindung der Kirche des Mittelalters. Es ist keine Erfindung eines neuzeitlichen Fanatikers, der in die Bibel etwas hineinliest, was in der Bibel nicht steht. Es ist keine menschliche Tradition, dass Jesus wiederkommt, ist ein direktes Versprechen von ihm. Man hat genau zwei Möglichkeiten. Entweder man glaubt nicht an Jesus, hat keine Lösung für seine persönliche Schuld, hat keine Ahnung, wo man herkommt und wo man hingeht. Oder man glaubt an Jesus, man weiß, wer sein Erlöser ist, man weiß, wer sein Schöpfer ist und glaubt dann automatisch auch, dass er wiederkommt. Man kann nicht an Jesus glauben, ohne an die Wiederkunft zu glauben. Und was mich so erstaunt, ist, dass die meisten Christen durch alle Kirchen hindurch davon sehr wenig sprechen. Oder kennen Sie viele christliche Prediger und viele christliche Priester oder wer auch immer, die über dieses Thema lang und ausführlich reden? Nun, vielleicht sagen Sie, vielleicht ist es ja auch gar nicht so ein wichtiges Thema, vielleicht ist das ja nur so eine Nebenbemerkung, die Jesus mal so zwischendurch hat fallen lassen, die jetzt nicht so im Zentrum stehen sollte. Fragen wir uns mal die Frage, seit wann berichtet die Bibel von der Wiederkunft Jesu? Was meinen Sie? Ab welchem Zeitpunkt, ab welchem Buch in der Bibel kommt die Wiederkunft vor? Geben Sie mal einen Tipp ab. Ab welchem Buch in der Bibel kommt die Wiederkunft vor? Ab Matthäus vielleicht, das ist das erste Buch des Neuen Testaments, nicht wahr? Noch ein anderer Vorschlag? Und Offenbarung ist schon das letzte Buch. Erste Mose, ganz genau. Hier steht nicht Erste Mose, da steht Judas. Sie werden sich wundern, was meint er. Aber Judas im Neuen Testament berichtet von einem Henoch und Henoch lebt in den ersten Seiten der Bibel, nicht nur in 1. Mose, sondern in den ersten Kapiteln. Sie können in den ersten Kapiteln von diesem Henoch lesen und Henoch, der siebte nach Adam, das heißt in der siebten Generation nach Adam, ganz am Anfang der Weltgeschichte, hat bereits geweissagt, was heißt nochmal Weissagen, was ist ein anderes Wort für Weissagen? Prophezeiung, er hat eine Prophezeiung gemacht, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 10.000, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Also bereits Henoch, der siebte nach Adam, ganz am Anfang, das ist noch lange vor Abraham, lange vor Noah, das ist in den ersten Zügen der Menschheit, lange bevor noch überhaupt jemand von Jesus gesprochen hat, hat die Menschheit schon darüber nachgedacht, dass dieser Jesus mal ein zweites Mal wiederkommen wird. Können Sie sich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass es zahlreiche Prophezeiungen in der Bibel gibt, die von Jesus erstem Kommen sprechen? Können Sie sich daran erinnern, dass wir vor zwei Wochen hier an dieser Stelle über Prophezeiungen gesprochen haben, über das erste Kommen Jesu? Wer von Ihnen kann sich an irgendeine Prophezeiung erinnern? Was ist über das erste Kommen Jesu vorhergesagt worden? Kann sich irgendjemand an irgendwas erinnern? An was zum Beispiel? Die Geburt in Nazareth. Okay, was noch? Also die Geburt in Bethlehem, ganz genau, richtig. Das Datum, ganz genau, wir haben es in Daniel 9 eindeutig beschrieben, gesehen, wie Jesus 27 nach Christus getauft werden sollte, wie er 31 nach Christus sterben sollte. Sehr präzise, auf den Tag genau, auf die Uhrzeit genau sind Dinge vorhergesagt worden. Wer von Ihnen weiß noch, wie viel Prophezeiung über das erste Kommen Jesus in der Bibel gibt? Ganz genau, circa 300, das sind über 300 Prophezeiungen und alle von ihnen haben sich erfüllt. Wir haben damals einige Nullen gesehen. Könnt ihr euch erinnern, die vielen, vielen Nullen, die davon gesprochen haben, was wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur 8 erfüllen? Was wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur 48 erfüllen? Jesus ist einer der bestbelegten Personen der Bibel, wenn es um Prophezeiung geht. Absolut erstaunlich. Aber jetzt raten Sie mal, im Verhältnis zur ersten Ankunft Jesu, die sich erfüllt hat, die wir vergleichen können. Wir können Bibelstellen im Alten Testament nehmen. Wir können sehen, wie hat es sich in seinem Leben erfüllt. Es hat sich immer erfüllt. Wenn es 300 Prophezeiungen über Jesu erstes Kommen gibt, was meinen Sie, wie viele Prophezeiungen gibt es ungefähr schätzungsweise über sein zweites Kommen? Was meinen Sie, wie viele Prophezeiungen? Schätzen Sie mal. Wie viel? Mehr oder weniger, was meinen Sie? Mehr, okay, wie viel mehr? Doppelt, okay, 600, das ist mein Gebot, aber es ist noch mehr. Wer bietet mehr? 900, klingt gut. Wer bietet mehr? 1000, wer bietet mehr? 2000, wir kommen der Sache schon näher, wer bietet mehr? Ja, fast. 2400, es sind 8-mal so viele. Das heißt, auf jede Prophezeiung, auf das erste Kommen, gibt es 8 auf das zweite Kommen. Sie können das auch anders ausdrücken. Durchschnittlich spricht jeder 25. Vers in der Bibel von der Wiederkunft. Manche sehr deutlich, manche mehr indirekt, da muss man ein bisschen mehr suchen und ein bisschen graben. Aber rein statistisch, Sie können die Bibel lesen und alle 25 Verse, statistisch, kommt ein Vers, der in irgendeiner Weise direkt oder indirekt mit diesem Ereignis zu tun hat. Glauben Sie, die Wiederkunft ist ein wichtiges Thema. Warum sprechen so wenig Christen von der Wiederkunft? Und wenn ja, dann nur Leute wie Harold Camping, die abstruse Dinge verkünden, um dann diese Sache noch mehr ins Lächerliche zu ziehen. Warum verkünden so wenig christliche Kirchen in dieser Zeit die Wiederkunft? Über das erste Kommen Jesu zu sprechen ist ja schön und gut, aber es hat sich erfüllt. Wäre es nicht sinnvoller, jetzt davon zu sprechen, wo wir kurz davor stehen? Und die eine große Frage, die immer gestellt wird, ist: Ja, wann denn? Wann? Und auch die Jünger haben diese Frage gestellt: Sage uns, wann wird dieses geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Woher wissen wir, dass die Wiederkunft stattfindet? Und wir haben das vor 2 Wochen ganz kurz angedeutet, aber in der Zwischenzeit sind wir schon schlauer, nicht wahr? Wir haben schon 2 Wochen lang Entscheidung 21 und wir haben schon etliches in der Prophezie studiert, nämlich das hier. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen. Sie erinnern sich, wenn Sie nicht da gewesen sind, warten Sie auf die Vorträge, die im Internet stehen werden und studieren Sie alles nach. Aber wir haben gesehen, dass die Bibel ganz deutlich macht, dass die Reihenfolge Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, mittelalterliche Kirche bis zur Reinigung des Heiligtums bis 1844 geht. All das war vorausgesagt als Dinge, die vor der Wiederkunft stattfinden mussten. Das heißt, was wir wissen müssen und was wir einfügen in Matthäus 24 ist, all das macht vor 1844 sowieso keinen Sinn. Erst seit ungefähr 1,5 Jahrhunderten konnte Jesus wiederkommen und mit dem Wissen können wir jetzt die Zeichen der Zeit aus Matthäus 24 sehen und schauen, erfüllen die sich seit 1844 in einem besonderen Maße. Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das 19. Jahrhundert ist fast ein Geburtsjahrhundert für unglaublich viele Sekten und für verschiedene Gruppierungen, die falsche Christus propagieren und die falsche Religion propagieren. Aber noch mehr noch. Es heißt hier, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Nun, Menschen sagen immer, das hat schon immer gegeben. Schon im Mittelalter gab es Kreuzzüge und auch im Heiligen Römischen Reich und überall und die Barbaren. Aber seit dem 19. Jahrhundert, würden Sie mir zustimmen, dass seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, angefangen mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, über den deutsch-französischen Krieg, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, Kriege plötzlich ganz anders verlaufen als die restlichen fast 2000 Jahre vorher? Über Jahrtausende hinweg bestand ein Krieg darin, dass sich vielleicht einige tausend Soldaten treffen irgendwie im Feld und sich dann abmurksen. Seit dem 19. Jahrhundert nimmt der Krieg an Intensität und an Ausmaß so zu, dass heute selbst die schlimmsten Diktatoren sich fürchten, noch Krieg anzuzetteln, weil sie wissen, es könnte das Ende der Zivilisation sein. Unsere Welt gerät seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, und wir können das historisch verfolgen, völlig aus den Fugen. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Wir haben darüber gesprochen, dass Wehen sich steigern. Und genau das können wir sehen. Wir können sehen, wie sich seit 2000 Jahren, seit der Christenheit, alles immer einigermaßen so stabil gehalten hat. Aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Sachen extrem angenommen haben, extrem angezogen haben. Sowohl technischer Fortschritt als auch viele andere Dinge, die dazu geführt haben. Matthäus 24 sagt uns, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Vielleicht sagen sie, das trifft ja mehr aufs Mittelalter zu. Das Gegenteil ist der Fall. Es gab noch nie ein Jahrhundert, das mehr Christenverfolgung hatte als das letzte. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Raten Sie mal, wie viele Personen momentan auf der Welt zugeben oder nicht zugeben, vorgeben, Jesus zu sein. Schätzungsweise. Ungefähr. Mindestens 200 Personen geben momentan auf der Welt vor, Jesus zu sein. Vor allem in Ländern der dritten Welt und so weiter, wo sie dann viel Unfug treiben. Hin und wieder hört man auch von Filmschauspielern, die in Jesus-Filmen gespielt haben und dann nicht mehr aus der Rolle rauskommen. Aber ist ein anderes Thema. Es heißt hier Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Sie können mir jetzt schon sagen, nach einigen Vorträgen bei Entscheidung 21, warum Gesetzlosigkeit in Erkalten der Liebe führt. Warum hat Gesetzlosigkeit was mit dem Erkalten der Liebe zu tun? Warum? Nicht flüstern und erst recht nicht schweigen. Was hat Gesetzlosigkeit mit dem Erkalten der Liebe zu tun? Ja, Trennung von Gott. Was ist die Liebe? Wie wird Liebe definiert? Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Können Sie sich erinnern? Michael, wer ist wie Gott? Wie ist Gott? Gott ist die Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und seien Sie mal ehrlich, glauben Sie nicht auch, dass die Nichtbeachtung der 10 Gebote in unserer Gesellschaft dazu geführt haben, dass wir immer einsamer und immer, dass es immer kälter wird und dass die Ellenbogengesellschaft immer mehr zunimmt? Und dass auch auf religiösem Gebiet die Gesetze übertreten werden oder geändert werden? Wir haben darüber schon einiges gesprochen und werden noch mehr darüber sprechen. Jesus nennt es ein Zeichen der Zeit. Aber dann sagt er Folgendes: Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und jetzt kommt das eine Zeichen, das uns wirklich aufmerksam machen sollte. All die anderen Zeichen sollten uns sagen, Moment, es kommt immer näher, da sind die Wehen. Aber dieses Zeichen ist das Entscheidende. Er sagt, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Zum Zeugnis für wie viele Völker? Alle Heidenvölker. Glauben Sie, dass alle Heidenvölker bereits das Evangelium gehört haben? Dass alle Menschen, alle Kulturen das Evangelium gehört haben? Glauben Sie das? Die Bibel ist in weit über 200 Sprachen übersetzt. Und in fast allen Staaten, die es in den Vereinten Nationen gibt, gibt es auch Christen. Aber wir sollten bedenken, dass in jedem Staat es viele verschiedene Volksgruppen gibt. Und man schätzt, dass noch 50% aller Volksgruppen noch nie etwas von Jesus gehört haben, unerreicht sind. Irgendwelche Stämme irgendwo in irgendwelchen entfernten Gebieten. Das heißt, hier steht noch ein bisschen was aus. Aber was meinen Sie? Mit der Intensität, mit der sich unsere technischen Möglichkeiten verändern und intensivieren. Glauben Sie, dass es möglich ist, in wenigen Jahren, in kurzer Zeit, dieses Ziel zu erreichen? Die Bibel sagt, und dann wird was geschehen? Das Ende kommen. Was wird das Ende sein? Die Bibel berichtet von uns einem Ereignis, von dem noch niemand von uns sich ein rechtes Bild gemacht hat. Ein Ereignis von so unglaublicher kosmischer Kraft, dass es sich lohnt, über einige Minuten nachzudenken, auf was unsere gesamte Welt, einschließlich Ihnen und mir, worauf wir eigentlich zusteuern. Auf ein Ereignis, das uns noch mehr staunen lässt als diese Menschen hier. Die Bibel sagt, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich wie viel? Wie viel? Alle Geschlechter. Ist die Wiederkunft ein globales Ereignis? Könnt ihr das sehen? Dass sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Viele Menschen haben verschiedene Vorstellungen, wenn sie überhaupt an die Wiederkunft Jesu glauben oder ein Ende der Zeit, dass es vielleicht etwas Privates ist, etwas Geistliches, irgendetwas, vielleicht kommt Jesus dorthin oder vielleicht kommt er nach Jerusalem oder vielleicht kommt er nach New York oder er erscheint als Maitreya oder ich weiß nicht was, aber Jesus sagt, es wird ein globales Ereignis sein. Nun, wie global wird das aussehen? Was wird das für ein Tag sein, wenn Jesus für alle Menschen sichtbar kommt? Haben Sie sich jemals versucht vorzustellen, wie dieser Tag sein wird? Die Bibel sagt, siehe, er kommt mit den Wolken und wie viel? Jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und es werden seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erden. Stellen Sie sich nur für einen kurzen Moment vor, wie wäre es, wenn morgen tatsächlich der Himmel aufreißt und wir das sehen würden und Jesus wiederkommen würde. Was würde wohl passieren mit all den Menschen, die Sie auf den Straßen sehen, die heute und morgen auf den Vasen rennen und glauben, die Welt dreht sich noch 1000 Jahre weiter so? Was glauben Sie nicht auch, dass genau das passieren würde? Dass die Menschen in die Brust schlagen würden und sagen, hätten wir das nur gewusst? Jedes Auge wird ihn sehen. Jeder Mensch, der heute hier auf der Erde lebt und wenn die Wiederkunft sehr bald sein wird, wird ihn dann auch sehen können. Vielleicht haben sie über die Wiederkunft als etwas nachgedacht bisher, das sie in die Zukunft geschoben haben als etwas, was vielleicht irgendwann mal stattfinden wird. Aber haben sie mal darüber nachgedacht, dass in einigen Jahren oder Jahrzehnten oder wann auch immer, ich glaube sehr, sehr bald, sie einer von denen hier sein könnten, die hier stehen und in den Himmel schauen und tatsächlich so, wie sie jetzt hier sind, den Schöpfer des Universums kommen sehen? Als ein reales Ereignis, genauso real, wie Jesus gekreuzigt wurde und wie er auf die Welt kam? Jedes Auge wird ihn sehen. Aber wie wird er jetzt genau kommen? Manche Menschen sagen, er wird als Geist kommen. Die Bibel sagt uns, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das lesen Sie mit mir gemeinsam. Vorher noch hier. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hierher und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird, jetzt lesen mit mir gemeinsam, in derselben Weise wiederkommen. Was ist dieselbe Weise? Genauso, wie er in den Himmel aufgenommen worden ist. Wie ist er in den Himmel aufgenommen? Mit einer Wolke. Wie war er da? Was war er für ein Jesus? Ein schwebender Geist, der transzendent durch den Äther ich finde gar kein Wort dafür. So verrückt dieser Gedanke. Was für eine Person war er? Konnte man Jesus anfassen? Hatte er Fleisch? Hatte er Knochen? Konnte er essen? Hatte er Wunden in seinen Händen? Er wird genauso wiederkommen. Er wird genau so wiederkommen. Der gleiche Jesus, der hier auf der Erde gewandelt hat, wird noch einmal wiederkommen. Ob Sie es glauben oder nicht, es wird passieren. Die Bibel hat sich noch niemals geirrt. Die Frage ist nur, wie werden wir reagieren? Also halten wir fest, die Bibel ist ein globales Ereignis, die Wiederkunft ist ein globales Ereignis und die Wiederkunft ist ein sichtbares Ereignis, ja? Sie können es nicht verpassen, Sie werden es sehen. Nun, wozu kommt er? Die Bibel sagt, er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden was tun? Seine Auserwählten versammeln. Jesus kommt nicht einfach zum Spaß. Er kommt nicht einfach nur, um einfach mal die Menschen zu erschrecken. Er kommt mit einem Ziel. Er kommt mit dem Ziel, jeden Menschen einzusammeln, der zu ihm gehört. Er wartet darauf, sie mitzunehmen. Sie, die sie vor dem Computer zuschauen und sie, die sie heute hier sitzen, Jesus, wenn er an die Wiederkunft denkt, denkt er nicht an die technischen Details, wie wird das sein, von welcher Seite der Erdkugel werde ich kommen und mit welcher Lichtgeschwindigkeit werde ich da. Nein, er denkt daran, wird Herr Müller, wird Frau Meier vorbereitet sein, dass ich sie mitnehmen kann? Ich weiß nicht, was Sie über die Wiederkunft denken, aber Jesus denkt darüber nach, wird diese Person, wird dieser Mann, wird diese Frau, wird sie vorbereitet sein? Kann ich sie dann mitnehmen? Und das ist die große Frage. Die Bibel sagt, dass er nicht alleine kommt. In Matthäus 25 steht, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, und wie viel? Alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie kann das sein, wenn Jesus kommt als eine Person, wie können ihn dann alle Menschen gleichzeitig sehen? Ist doch unlogisch, oder? Ich habe schon viele sehr abstruse und auch weniger abstruse Theorien dazu gehört, aber ich möchte Ihnen sagen, was der Garant dafür ist, dass egal auf welcher Seite der Erdkugel Sie sich befinden, ob am Nordpol oder auf Feuerland oder in Neuseeland oder in Bad Cannstatt oder ob Sie gerade am Livestream sitzen, Sie werden ihn sehen. Aus welchem Grund? Der Grund ist, dass alle heiligen Engel mit ihm kommen. Warum ist das der Grund? Jetzt schauen Sie mal, was passiert, wenn ein Engel auf die Erde kommt, okay? Ein Engel. Siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn wie viel? Ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat er zu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Von seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Und diese Wächter waren nicht irgendwelche hergelaufenen Halbstarken, das waren römische Soldaten. Und römische Soldaten waren furchtbaren Anblick gewöhnt, denn römische Soldaten kämpften in Germanien gegen irgendwelche zotteligen Barbaren mit Keulen in der Hand. Die waren furchtbaren Anblick gewöhnt, aber das hat alles überstiegen. Ein Engel reicht aus, um eine gesamte römische Armeeeinheit schachmatt zu setzen. In all seiner Herrlichkeit. Er löst ein Erdbeben aus. Aber mit wie vielen Engeln kommt Jesus? Mit einem Engel? Mit allen. Und wie viele gibt es? Wir haben das im Thema letzte Woche gesehen, als wir über das Gericht gesprochen haben. Es gibt Zehntausende von Engeln. Die Bibel sagt, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Können Sie sich noch an die Rechnung erinnern? Wie viel sind das? 1000 mal 1000 sind 1 Million und 10.000 mal 10.000 sind 100 Millionen. Es sind Hunderte, es sind Millionen, es sind unfassbar viele Engel. Wenn nur ein Engel solch ein Licht, solch eine Herrlichkeit, solch einen furchtbaren Anblick ergibt, was meinen Sie wohl, was passiert, wenn Millionen von Engel um den gesamten Globus in ihr Licht, den gesamten Globus in ihr Licht einhüllen? Ein unglaubliches Ereignis. Das können Sie gar nicht bemerken. Das können Sie gar nicht verpassen. Haben Sie das gewusst, dass in Kürze der gesamte Himmel erleuchtet sein wird von Millionen von unglaublich starken, hell leuchtenden Engeln, um diese Wiederkunft einzuleiten? Aber nicht nur das, die Bibel sagt, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und die Herrlichkeit des Vaters, da macht kein Mensch sich einen Begriff davon. Jesus kommt nicht noch einmal als ein kleines Baby in Bethlehem mit Sandalen, dann später als Zimmermann, wo man sich fragen könnte, ist das der Sohn Gottes oder ist es nicht? Er kommt mit seiner gesamten Herrlichkeit. Wo werden Sie dort stehen? Also halten wir fest, dass die Wiederkunft ist ein, was für ein Ereignis? Ein globales Ereignis und ein sichtbares Ereignis. Und er kommt mit allen Engeln. Jetzt, wie steht es hiermit? Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Jetzt, welches Sinnesorgan ist hiermit angesprochen? Das was? Das Ohr, das Hören. Das heißt, es wird auch ein hörbares Ereignis. Jetzt, wer von Ihnen hat schon einmal eine Posaune spielen hören? Wer von Ihnen hat schon mal 4 Posaunen gleichzeitig spielen hören? Wer von Ihnen geht öfter mal ins klassische Konzert? Ich habe ja früher Orchesterdirigieren studiert und glauben Sie mir, klassische Musik, dann denkt man ja meistens so an Mozart und Beethoven und das ist so schön. Es gibt auch sehr laute, vor allem etwa spätromantische, moderne Musik, die extrem laut ist, weil sie besonders viel Blechbläser verwendet. Schon mal Wagner gehört? Oder Gustav Mahler? Ich möchte Ihnen was sagen. Wissen Sie, wo der Rekord steht für Lautstärke in einem Orchestergraben? Raten Sie, wie viel Dezibel? Der Rekord in einem Orchestergraben liegt bei 120 Dezibel. Das ist wie ein Flugzeug. Das ist die Lautstärke eines Flugzeugs. Gemessen vor einigen Jahren hier in Stuttgart im Opernhaus, im Orchestergraben, und zwar halten Sie sich fest, vor den Hörnern. Haben Sie schon mal Waldhörner gesehen? So, das sind diese gewundenen Instrumente, die so spielen. Das heißt, da saßen diese Hornisten auf ihrem Platz und vor den Hörnern waren 120 Dezibel. Das heißt, der Schalltrichter geht nach hinten. Da war es noch deutlich lauter. Das hat noch keiner gemessen. Ich habe einmal in meinem Leben, in meiner Ausbildung, im Orchestergraben gesessen, hinter vier Hörnern. Weil wir als Studenten die Dirigenten beobachtet haben, wie sie dann im Orchestergraben dann dirigieren. Man sitzt ja im Publikum, sitzt man nur von der falschen Seite. Man sieht den Dirigenten ja nur von oben dirigieren. Wir saßen von unten und saßen hinter diesen vier Hörnern. Wir haben unser eigenes... Das war unglaublich. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Wenn schon menschliche, gebaute Instrumente so einen Höllenlärm verbreiten können, was meinen Sie wohl, was die Posaune Gottes kann? Die Posaune Gottes ist noch viel lauter, als es in jedem Orchestergramm dieser Welt möglich ist. Die Posaune Gottes wird einen durchdringenden Ton haben. Nun, Sie müssen sich keine Ohrenschützer zulegen. Gott ist ja auch für unsere Gesundheit zuständig. Aber was ich damit sagen will ist, dieses Ereignis können Sie nicht verpassen. Es wird ein, was für ein Ereignis sein? Ein globales, ein sichtbares, ein Ereignis mit allen Engeln und ein hörbares Ereignis. Und die Bibel sagt, unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Aber die Bibel sagt noch mehr. Die Bibel sagt, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Frage, was halten Sie von einem Jesus, der bei seiner Wiederkunft den Erdboden berührt? Stellen Sie vor, Sie drehen irgendwann, vielleicht im Jahre 2012 oder 2013 oder wann auch immer oder vielleicht schon in 5 Wochen, den Fernsehsender ein. Und die ARD berichtet in einem Spezialbrennpunkt, dass in New York Jesus wiedergekommen ist. Lachen Sie nicht, wir werden noch sehen, dass warten Sie auf die weiteren Themen. Aber Sie hören, dass vielleicht Jesus in San Francisco gesehen worden ist, während des Super Bowls mitten im Stadion. Oder ist in Jerusalem gekommen, mitten bei den Verhandlungen zwischen den Israeliten und den Israelis und den Palästinensern. Und er ist dort gekommen und hat ewigen Frieden gestiftet. Und alle Nachrichtensender berichten davon, wie er auf der Erde geht und genauso aussieht wie in der Bibel und genauso redet wie in der Bibel, genau die gleichen Worte sagt und Wunder tut und Zeichen tut und die Leute fangen an, Blinde können sehen und all die möglichen Dinge. Was halten Sie von so einem Jesus? Was sagt die Bibel? Wird er den Erdboden berühren? Ja oder nein? Können Sie das sehen, dass wir ihm entgegengerückt werden? Warum sage ich Ihnen das? Jesus hat in seiner Endzeitrede viele Zeichen gegeben und viele Dinge betont, aber eine Sache hat er besonders betont. Er hat gesagt, habt Acht, seid auf der Hut, es gibt viele falsche, was? Propheten und Christusse. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er das auch so. Und damit, das meint nicht nur einige Leute, die irgendwo im Busch sich für Jesus ausgeben. Irgendwann wird es auch uns noch treffen. Wir sollten genau wissen, nicht nur, dass Jesus wiederkommt, sondern wie er wiederkommt. Denn die allermeisten Christen, die überhaupt noch an die Wiederkunft glauben, das ist schon eine Minderheit, von dieser Minderheit ist noch mal die Mehrheit völlig konfus darüber, wie die Wiederkunft stattfinden wird. Sie glauben an eine geheime Entrückung, sie glauben an verschiedene andere Dinge, aber nicht an das, was die Bibel sagt. Wir werden entgegengerückt werden. Übrigens, wer von Ihnen freut sich, auf Wolken emporgehoben zu werden? Wer von Ihnen hat Flugangst? Haben Sie Höhenangst? Jesus muss ihn nicht vorher noch nehmen, das kann er auch. Aber ist es nicht ein wunderbarer Gedanke, emporgehoben zu werden und mit Jesus, mit allen Gläubigen in den Himmel zu gehen? Denken Sie da einen kurzen Moment drüber nach, bevor wir jetzt hier zum nächsten Punkt kommen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Und jetzt sagt der Apostel Paulus uns ein Geheimnis. Wer von Ihnen mag Geheimnisse? Mögen Sie Geheimnisse? Er sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Und das ist schön an der Bibel. Die Bibel offenbart uns Dinge, die uns sonst niemand sagen würde. Kein Maya-Kalender und kein Radioprediger dieser Welt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Die Bibel macht etwas ganz deutlich. Über die letzten 6000 Jahre sind die meisten Menschen, also alle Menschen bisher, gestorben. Und es werden auch viele Menschen sterben. Das heißt, bei der Wiederkunft werden die meisten Menschen, die in den Himmel entrückt werden, werden Menschen sein, die vorher tot waren, die auferstehen, nicht wahr? Aber nicht alle Menschen werden sterben. Es wird einige Menschen geben, die werden niemals sterben und werden lebendig ihren Jesus sehen. Wäre es nicht schön, wenn Sie einer von denen wären? Wäre es nicht schön, wenn Jesus in den nächsten Jahren wiederkommen würde? Ich sage nicht, dass er in den nächsten 2 Jahren wiederkommt, auch in den nächsten 3. Ich sage Ihnen gar nichts. Denn die Bibel sagt, den Tag und die Stunde weiß niemand. Und es ist nicht meine Aufgabe, ein Datum zu setzen, denn das letzte Datum in der biblischen Prophetie ist welches? 1844. Meine Aufgabe ist nicht, ein Datum zu setzen, denn wir wissen, wir haben das schon studiert, die Wiederkunft hängt nicht an Jesus, sondern hängt an uns. Er wartet auf uns, nicht wir auf ihn. Er wartet, dass wir reif genug sind, dass er uns mitnehmen kann. Es werden nicht alle entschlafen, manche werden, aber wir werden alle was? Verwandelt werden. Wer von Ihnen ist völlig zufrieden mit seinem Körper? Wer von Ihnen würde sich wünschen, dass er vielleicht ein wenig größer ist oder ein wenig dünner oder vielleicht weniger Leberflecken? Aber Spaß beiseite, vielleicht haben Sie eine ernsthafte Krankheit, auch die Sie zuschauen. Vielleicht haben Sie ein echtes Gebrechen. Vielleicht sind Sie todkrank, unheilbar krank. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir alle verwandelt werden in einen Körper, in den gleichen Körper, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Kein Geistkörper, der irgendwo herumschwebt, Fleisch und Blut. Nur auf eine neue Art und Weise, nicht so wie auf der Erde. Wir werden alle verwandelt werden. Und wenn Gott etwas macht, was meinen Sie, wie wird es sein? Sehr gut. Freuen Sie sich schon auf Ihren neuen Körper? Wissen Sie, dass Sie einen neuen Körper bekommen werden? Vers 52, plötzlich in einem Augenblick. Das wird kein Evolutionsvorgang sein. Das wird in einem Augenblick sein. Es wird plötzlich sein. Können Sie darüber nachdenken, wie das sein wird? In einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Ich möchte an diesem Tag auf einem Friedhof sein, Sie auch. Friedhöfe sind nicht der schönste Ort, wo man sein kann. Aber an diesem Tag muss es ein Vorrecht sein, auf einem Friedhof zu sein. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Die Bibel sagt, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wie viele Menschen auf der Welt haben keine Hoffnung über den Tod hinaus? Sie sind zu klug, um an die Bibel zu glauben, zu intelligent, um an Gott zu glauben, zu eigenbestimmt, als dass Gott ihnen sagen sollte, was sie tun und lassen können. Aber wenn es um die ewigen Lebensfragen geht, wo komme ich her, wo gehe ich hin, sind sie zu Tode verzweifelt. Denn dann wissen sie nicht, was nach dem Tod kommt. Und wie viele Menschen, die ihr Leben in Saus und Braus gelebt haben, haben in den letzten Minuten ihres Lebens unglaubliche Qual erlitten, weil sie nicht wussten, was kommen wird. Weil sie keine Hoffnung hatten. Keine begründete Hoffnung über den Tod hinaus. Meine Frage ist, haben Sie eine Hoffnung über den Tod hinaus? Wenn heute Abend ein Fahrzeug eines betrunkenen Vasenbesuchers Sie erfasst, Sie heute sterben würden, hätten Sie eine Hoffnung? Wären Sie sicher, dass der Tod auch in Ihrem Leben verschlungen ist in Sieg? Die Bibel sagt nicht, dass auf diesen Friedhöfen alle Gräber aufgehen werden. Aber ein jeder Mensch, der Jesus Christus in sein Herz angenommen hat, der hat die Verheißung des ewigen Lebens. Möchten Sie dabei sein, wenn Eltern ihre Kinder wiederbekommen? Wenn Ehepartner ihren Ehepartner wiedersehen nach Jahrzehnten der Trennung, möchten Sie dabei sein? Vielleicht haben Sie jemanden verloren, der Ihnen kostbar war. Wenn Sie Jesus im Herzen tragen, wenn Sie Jesus lieben von ganzem Herzen, dann verliert der Tod seine Kraft. Denn die Bibel sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Was für ein Tag wird das sein? Was für ein Tag? Freuen Sie sich schon auf diesen Tag? Wenn der Tod besiegt ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt lesen wir mit mir gemeinsam. Wer an mich glaubt, könnte leben, wird eventuell leben, hat einigermaßen Chancen zu leben, er wird leben. Glauben Sie an Jesus. Glauben Sie an Jesus, dann hat der Tod, so traurig er auch sein mag, egal ob in unserem Leben oder in einem anderen Leben, er verliert dann seine tödliche Kraft. Denn wir wissen, es kommt die Zeit und sie wird schon bald da sein, wo wir alle leben werden und zwar ewig. Und unsere Garantie ist kein Maya-Kalender, sondern Jesus selbst, der sich selbst auferweckt hat. Wissen Sie, dass die Bibel sagt? Kleiner Nebenexkurs. Die Bibel spricht von mehreren Personen, die auferweckt wurden durch andere. Nicht wahr? Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Aber die Bibel kennt nur eine Person, die sich selbst auferweckt hat. Jetzt werden Sie sagen, wie ist das möglich? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Es ist ein Wunder. Aber die Bibel sagt, dass Jesus das Leben gelassen hat und es selbst genommen hat. Wenn jemand in der Lage ist, sich selbst aufzuerwecken, wird er auch Sie auferwecken können. Wird er auch Sie wiederherstellen können. Jesus wird jeden, der an ihn glaubt, erwecken und ihm neues Leben geben. Haben Sie diese Hoffnung? Können Sie mit dem heute, was Sie heute über Jesus wissen, mit der Beziehung, die Sie heute zu Jesus haben, mit dem, was Sie über Jesus heute wissen, können Sie sich sicher sein, dass wenn Sie heute Abend sterben, dass Sie dann an diesem Morgen oder diesem Abend, wenn Jesus wiederkommen wird, dass Sie aus dem Grab aufsteigen werden? Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Was wird den Ungläubigen passieren? Was meinen Sie? Was wird mit denen passieren, die sich geweigert haben, an Jesus zu glauben? Die Bibel spricht davon. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Jetzt sagen Sie was? Welcher Gedanke kommt mit ewigem Verderben rüber? Welcher Gedanke wird hier ausgedrückt? Ewiges Verderben. Ohne zweite Chance. Ohne dass ich sagen kann, halt, stopp, lass nochmal zurückspulen, ich muss nochmal zurück in mein Leben gehen, 20 Jahre zurück, ich muss diese Weichenstellung fällen, jetzt können wir nochmal vorwärts gehen. Die Entscheidungen sind dann alle gefällt. Deswegen heißt unsere Vortragsreihe übrigens Entscheidung 21. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. An dem Tag, wo Christus verherrlicht wird, in jedem, der an ihn glaubt, in jedem, der ihn in sein Herz geschlossen hat, wird gleichzeitig jeder Mensch, der ihn abgewiesen hat, der seinen Schöpfer und Erlöser, der ihn die ganze Zeit am Leben erhalten hat, endgültig abweist, er wird ewiges Verderben finden. Die Frage ist, warum? Ist das eine Strafe, die Gott sich ausgedacht hat nach dem Motto, ich gebe euch jetzt mal das Evangelium und jeder, der da nicht gehorcht, den werde ich so richtig bestrafen. Ist das das, was Gott möchte? Haben Sie gewusst, wissen Sie, warum Gott die Ungläubigen vernichtet bei der Wiederkunft? Ich sag's Ihnen. Der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Kein Maler dieser Welt kann sich das vorstellen. Stellen Sie vor, haben Sie mal eine Buchrolle gesehen? Kennen Sie diese Buchrollen, die zusammengerollt werden? Stellen Sie sich vor, Sie gucken in den Himmel und plötzlich ist der Himmel wie eine Buchrolle, die sich zusammenrollt. Die Bibel sagt nicht, was wir dahinter sehen werden. Aber stellen Sie sich vor, der gesamte Himmel, nicht über ein paar Sternschnuppen oder eine Sonnenfinsternis, der Himmel rollt sich zusammen. Johannes war völlig entrückt, als er das gesehen hat. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Das Ereignis wird unglaubliche Ausmaße annehmen. Also sollten sich in dieser Zeit nicht auf einer der kleinen Inseln im Südpazifik befinden. Aber Jesus wird sie auch dort bewahren. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und die Knechte und alle Freien. Also wer? Alle. Sowohl die Knechte als auch die Freien, die Großen, die Kleinen. Sie verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sagen was? Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Frage, was sagen die mit anderen Worten? Wenn ich zu einem Berg schreie, mal abgesehen davon, dass der Berg mich nicht hören kann, denn der Berg ist totes Material, aber wenn sich jemand wünscht, dass von einem Berg Steine auf ihn fallen, was wünscht er sich? Er wünscht sich den Tod. Können Sie das sehen? Es ist sein eigener Wunsch. Er möchte lieber sterben, als wen zu sehen? Das Lamm. Haben Sie schon mal ein zorniges Lamm gesehen? Was wird Sie so bedrücken? Sie werden, wissen Sie, was die Wahrheit ist? Jeder Mensch, der an der Sünde festhält, kann es nicht ertragen, in der Gegenwart von Liebe und Güte zu sein. Ist das wahr oder nicht? Wenn Sie wissentlich etwas Falsches tun und wissentlich jemand anders schaden wollen, dann können Sie es nicht ertragen, dass der Ihnen Gutes möchte. Ein Mensch, der an der Sünde festhält, kann die Heiligkeit, die Liebe Gottes, den Gehorsam, der sich dort manifestiert, er kann ihn nicht ertragen. Lieber möchte er sterben, als diese Heiligkeit, diese Liebe, diese Güte zu erleben. Und sie bitten darum, bitte Gott, vernichte uns lieber, denn wir lieben die Sünde so sehr. Wir möchten so gerne von dir getrennt sein. Wir möchten nicht mit dir Gemeinsamkeit haben. Bitte vernichte uns lieber. Und was tut Gott in seiner Liebe? Ist Gott ein grausamer Gott, der sagt, nein, 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 ihr kommt zu mir und ich quäle euch die nächsten, für die alle Ewigkeit in meiner Gegenwart. Nein, er erfüllt ihnen ihren letzten Wunsch. Denn er weiß selbst, dass es für einen Sünder die größte Qual ist, in der Gegenwart eines heiligen Gottes zu sein. Das ist die größte Qual. Genauso wie wir es nicht ertragen können, wenn wir wissen, dass wir an einer Sünde festhalten und die Bibel lesen und wir wissen, die Sünde zeigt auf mich, wie oft tun wir die Bibel beiseite. Haben Sie es schon mal erlebt? Sie haben die Bibel gelesen, Sie haben erlebt, irgendetwas in meinem Leben läuft falsch und Sie wussten, ich müsste mich ändern, aber in dem Moment legen Sie lieber die Bibel beiseite und halten an der Sünde fest. Schon mal erlebt? Genau das ist der Gedanke. Jemand, der an der Sünde festhält, möchte lieber von der Bibel, von dem Wort Gottes, von Jesus Christus getrennt sein, als die Sünde aufzugeben. Und das ist so eine tragische Entscheidung. Die dümmste Entscheidung, die man fällen kann, aber viele Menschen werden sie fällen und Jesus erfüllt ihnen ihren Wunsch. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Wenn wir heute darüber nachdenken, in den letzten Minuten dieses Vortrags, möchte ich Ihnen die Frage stellen, was glauben Sie? Wenn der Tag morgen wäre, und das ist es nicht, denn es gibt noch einige Dinge, die vorher stattfinden müssen, und ich lade Sie ganz herzlich ein zu den nächsten Vorträgen, wenn wir mehr darüber erfahren werden, wenn wir ab nächster Woche noch genauer in die gegenwärtige Zeit hineinzoomen werden mit der biblischen Prophetie, dann werden wir sehen, dass es nicht morgen sein kann, aber in der nächsten Zeit. Könnten Sie bestehen? Wird es eine Menschengruppe geben, die bestehen kann? Die Bibel sagt ja. Denn an dem gleichen Tag, wo Menschen sagen werden, Berge fallt auf uns, vernichtet uns, wird es Menschen geben, die sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. In welcher Gruppe wollen Sie sein? Wollen Sie in der Gruppe sein, die zu Bergen schreit und sagt, bitte, bitte steinigt uns? Oder wollen Sie in der Gruppe sein, zu sagen, genau dieser Jesus, den kenne ich. Das ist mein Jesus. Zu dem habe ich jeden Tag gebetet. Mehrere Male. Diesen Jesus kenne ich aus meiner Bibel. Das ist der Jesus, der alle meine Sünden vergeben hat. Der mich getragen hat durch alle Hochs und Tiefs des Lebens. Auf diesen Jesus habe ich gewartet. Ihr habt alle darüber gelacht. Aber ich wusste, dass es ihn gibt. Niemand hat mir geglaubt. Aber ich wusste es. Es ist mein Jesus. Hier ist er. Auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. In welcher Gruppe wollen Sie sein? Wollen Sie in dieser Gruppe sein, die sagt, auf diesen Jesus habe ich gewartet. Sie sehen, dass man in dieser Gruppe nur sein kann, wenn man Jesus kennt. Dir wird es niemanden geben, der sagt, oh, ach, tatsächlich, Jesus, ja, wunderbar. In dieser Gruppe kann man nur sein, wenn man schon vorher Jesus kennt. Kennen Sie Jesus? Und einige von Ihnen haben bereits eine Entscheidung gefällt in dieser Entscheidungsserie, Jesus als Ihren persönlichen Heiland anzunehmen. Und jeden Tag, den wir mit ihm gehen, lernen wir ihn besser kennen. Die Bibel sagt uns, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Nun, wer von Ihnen hat schon mal gehört, dass die Wiederkunft ein geheimes Ereignis sein wird? Hat das schon mal jemand von Ihnen gehört? Schon mal gehört? Es gibt viele, viele Christen, die glauben, im Gegensatz zu all dem, was wir gerade gesagt haben, dass in Wirklichkeit Jesus wie ein Dieb kommt, keiner merkt's und die Gläubigen sind plötzlich verschwunden. So wie der Harold Camping. Und das hat sich natürlich nicht erfüllt. Und es scheint ja so zu sein, ein Dieb in der Nacht, das klingt doch so geheimnisvoll, oder? So. Aber lesen wir den Vers mal zu Ende. Dort, das war Vers 10a. Und dann heißt es, dann werden die Himmel mit was? Krachen vergehen. Wenn ein Dieb kommt und das ganze Haus kracht ein, merken Sie es oder merken Sie es nicht? Natürlich merken Sie es. Es ist nämlich ein, was für ein Ereignis? Ein sichtbares Ereignis. Vorher ist es ein globales Ereignis, es ist ein sichtbares Ereignis, ein hörbares Ereignis und alle Engel werden dabei sein. Was meint Jesus mit dem Dieb in der Nacht? Warum kommt er wie ein Dieb in der Nacht? In welchem Sinne kommt er wie ein Dieb in der Nacht? Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Was ist der Dieb in der Nacht? Er kommt für viele Menschen wie ein Dieb in der Nacht, weil sie nicht vorbereitet sind. Das wird genau hier ausgedrückt. Schauen Sie mal. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wer von Ihnen ist schon mal bestohlen worden? Haben Sie schon mal einen Dieb gehabt in dem Haus? Passiert heutzutage ja weniger, ja? Warum werden die meisten Menschen überrascht sein, dass Jesus kommt? Hier ist der Grund. Die Bibel sagt, wenn sie nämlich sagen werden, was? Friede und Sicherheit. Das war nur ein Beispiel von vielen Politikern, die ich hätte hier an die Wand werfen können. Sie können sich umschauen, wo sie wollen. Es gibt zwei Dinge, die auf der Agenda ganz oben stehen in unserer Welt. Nämlich was? Friede und Sicherheit. Frage, was ist verkehrt an Friede und Sicherheit? Gar nichts. Ist wunderbar. Das Problem ist nur, es wird es nicht geben. Friede ist wunderbar. Ich würde mir auch Frieden wünschen für die Welt. Und Sicherheit ist auch wunderbar. Und mir geht es auch gar nicht darum, die geheimen Motive hier hinter irgendwelchen Organisationen zu eruieren. Der Punkt ist, was wir auf jeden Fall wissen, sie alle wollen, das sagen sie zumindest, Friede und Sicherheit. Aber was wird kommen? Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wenn wir glauben, die kriegen das schon hin, die kriegen die Welterwärmung schon auf die Reihe, irgendwann werden sich wird der Nahostkonflikt gelöst sein, irgendwann wird ewiger Frieden sein. Wenn wir darauf hoffen, dann wird es uns wie ergehen? Wir werden wie ein Dieb in der Nacht, es wird für uns sein wie ein Dieb in der Nacht. Es wird uns plötzlich ereilen. Egal was Sie glauben in der Wiederkunft Jesu, bitte glauben Sie nicht jedem, der sagt Friede und Sicherheit. Obwohl nichts daran verkehrt ist. Friede und Sicherheit sind wunderbar. Aber es ist eine Täuschung. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass auch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid Söhne des Lichts. Frage, für wen kommt das Kommen des Herrn wie ein Dieb in der Nacht? Für wen kommt es so? Für alle, die wo sind? In der Finsternis. Können Sie mir erklären, wie es möglich ist, dass fast alle Christen, die überhaupt noch über die Wiederkunft nachdenken, in den verschiedensten Denominationen glauben, dass für sie, für die Christen, der Tag kommt wie ein Dieb. Sie warten auf eine geheime Entrückung. Aber die Bibel macht deutlich, er kommt wie ein Dieb für die Ungläubigen, die in der Finsternis sind. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Wir hatten ja ein Thema, wissen Sie noch, wie es hieß? Licht in der Finsternis. Wir haben darüber gesprochen, wie in jedes menschliche Herz das Finster ist, wo es ein Tohu Wabohu gibt, Gott sprechen kann. Was kann er sprechen? Es werde Licht und es wird Licht. Wir haben gelesen, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Und wenn das in unserem Leben geschieht, dann sind wir vorbereitet und dann müssen wir keine Angst haben. Dann kommt er nicht wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden wir die Zeichen erkennen. Wir werden wissen, wann es soweit ist. Wir werden unsere Augen erheben, unsere Häupter erheben und sagen, seht, das ist unser Jesus. Und was ich mir wünsche für jeden Einzelnen von Sie, die Sie hier sitzen und die Sie live zuschauen, ist, dass Sie dieses Licht im Herzen haben. Denn wehe mir, wenn ich Ihnen das nicht sage. Egal, wer Sie sind. Wir haben damals gesprochen über diese Frau, die ertappt wurde beim Ehebruch. Nicht einfach auf Hörensagen, sondern die direkt aus dem Bett gerissen wurde. Stellen Sie sich nicht vor, dass Sie Ehebruch machen, aber stellen Sie sich vor, Sie sind in der Situation und wann macht man Ehebruch? Im Geheimen oder im Offenen? Im Geheimen. Keiner sieht uns. Keiner merkt es. Und plötzlich geht das Licht an, Leute kommen rein und reißen sie raus und stellen sie direkt auf den offenen Marktplatz. Wie würden Sie sich fühlen? Können Sie sich vorstellen, wie diese Frau gefühlt hat? Egal, was wir getan haben in unserem Leben, egal, wie tief unser Ego verletzt ist, egal, wie tief wir uns blamiert haben, egal, wie tief wir beschämt wir sind, am Kreuz kann Jesus in unser Herz sprechen, es werde Licht. Jesus hat dieser Frau gesagt, ich bin das Licht der Welt. Niemand von uns muss Angst haben vor der Wiederkunft Jesu. Niemand muss hier aus dem Vortrag gehen und sagen, zittern, oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Jeder von uns, egal wie schwach, egal wie tief wir gefallen sind in unserem Leben, kann hier rausgehen mit der Gewissheit, ich kenne meinen Erlöser und ich weiß, er kommt bald und ich freue mich drauf. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und wer, für wen kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht? Für die in der Finsternis. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir Jesus nachfolgen, brauchen wir uns keine Gedanken machen, ob uns die Wiederkunft überrascht oder ob wir verurteilt werden. Lassen Sie uns zum Kreuz gehen. Lassen Sie Jesus in Ihr Herz. Lassen Sie Jesus sagen, es werde Licht in Ihr Herz. Auch Sie, die live zuschauen vor dem Computer. Und Sie werden das Licht des Lebens haben. Jesus sagt in Johannes 1, die Bibel sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis. In dieser Welt ist es sehr finster und die meisten Menschen wissen nicht, wovon wir heute reden. Aber das Licht leuchtet hinein und sucht Menschen, die sagen, ja, ich möchte mein Herz öffnen. Ich weiß vielleicht nicht viel darüber, aber ich möchte mein Herz öffnen für dieses Licht. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns was sein? Lasst uns wachen und nüchtern sein. Die Bibel sagt, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Ich möchte noch eine Sache sagen in Bezug auf diese geheime Entrückung. Wissen Sie, warum die meisten Menschen, die meisten Christen an eine geheime Entrückung glauben? Hier ist der Grund. Die Bibel sagt, und da sprechen wir heute nicht drüber, sondern in einem der späteren Vorträge, kommen Sie unbedingt nächste Woche Samstagvormittag zu einem weiteren Bonusthema, wenn wir über Harmageddon sprechen werden. Die letzte Schlacht, kurz vor der Wiederkunft. Die Bibel spricht von einer Zeit der Trübsal, von 7 letzten Plagen auf dieser Welt, direkt vor der Wiederkunft. Und das ist der Grund, warum die Menschen an eine geheime Entrückung glauben. Viele Christen glauben an eine geheime Entrückung, weil diese geheime Entrückung besagt, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht vor den Plagen und wir sind fein raus als Christen. Verstehen Sie den Gedanken? Die geheime Entrückung sagt, erst gibt es eine geheime Entrückung, alle Christen sind weg von der Erde und dann kommen die Plagen, Trübsalzeiten, Harmageddon und alles, was in der Offenbarung geschrieben ist. Das hat 2 Gründe. Erstens, Christen studieren nicht mehr die Offenbarung, weil es geht mich ja nichts mehr an, ich werde ja vorher entrückt. Zweitens, sie haben ein falsches Verständnis von dem, was kommen wird. Und drittens ist es natürlich falsch. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, wie Sie dieses Gedanken mit einem einzigen Vers auslöschen können. Wir haben jetzt nicht die Zeit, über die Plagen zu reden, aber die Bibel sagt, dass es 7 Plagen geben wird. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste. Und mitten in der 6. Plage sagt die Bibel etwas, was die meisten übersehen, nämlich Folgendes. In der 6. Plage, wir werden ein ganzes Thema darüber haben, verpassen Sie es nicht, es wird todspannend werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Wenn jemand sagt, siehe, ich komme, ist das Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Zukunft. Wir sind in der 6. Plage, kurz vor der Wiederkunft. Und ist Jesus schon wie ein Dieb gekommen in einer geheimen Entrückung? In der 6. Plage? Er sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb in der Zukunft. Das heißt, mitten in der Plagenzeit ist er noch nicht wie ein Dieb gekommen. Das heißt, die ganze Hoffnung von Millionen, und ich sage wirklich buchstäblich, von Millionen von Christen, die sagen, ich brauche die Offenbarung gar nicht studieren, weil ich werde davor geheim entrückt, fällt in sich zusammen. Wir sollten die Offenbarung studieren. Wir brauchen keine Angst haben vor den Plagen, denn die Bibel sagt uns, dass die Plagen keinen Gläubigen treffen werden, werden wir noch mehr dazu sehen, aber kommen Sie unbedingt zum Vortrag. Aber die Bibel sagt, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt. Was sind die Kleider? Wir haben gesehen, letzte Woche Montag, und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete, denn ich bin nackt. Was war die Nacktheit von Adam und Eva? Warum fühlten sie sich nackt? Was war der Grund dafür? Warum fühlten sich Adam und Eva nackt? Wegen der Sünde. Was hatten sie vorher, bevor sie diese Nacktheit gespürt hatten? Wer war da an dem Thema Licht in der Finsternis? Womit waren Adam und Eva ausgestattet nach der Bibel? Mit einem Lichtkleid. Ihnen fehlte das Licht des Lebens. Und sie fühlten sich nackt. Und Gott hat ihnen dann durch das Opfer des Lammes, das auf wen weisen sollte? Auf Jesus ein Kleid gemacht. Machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Welches Kleid sollen wir bewahren? Welches Kleid sollen wir bewahren? Meint Jesus hier, dass wir immer wie bei der Feuerwehr unsere Sachen bereithalten sollten, dass wenn der Alarm losgeht, wir nicht nackig durch die Welt laufen sollen, wenn Jesus wiederkommt? Meint er das? Nein. Er meint, wir sollen darauf achten, dass wir unsere Erlösung nicht verlieren, dass wir festhalten an Jesus. Denn viele Menschen haben Jesus einmal bekannt und haben ihn wieder losgelassen. Bewahre deine Kleider. Wenn wir aber im Licht wandeln, was ist ein Wort für wandeln? Sagen wir, was ist wandeln? Wandeln ist ein altdeutsches Wort. Was heißt wandeln? Gehen, nicht wahr? Jetzt, wenn ich gehe, bedeutet das, dass ich Fortschritt mache, oder? Es gibt viele Christen, wenn das meine Lebensbahn als Christ ist, nicht wahr? Es gibt viele Christen, die sind ein paar Schritte gegangen und glauben, jetzt ist mein Leben wunderbar. Ich habe schon einiges erreicht. Und es gibt Menschen, die sind schon fast am Ziel angekommen, so meinen sie, und bleiben einfach stehen. Und dann gibt es Menschen, die sind ganz erst am Anfang. Sie haben gerade erst den christlichen Glauben kennengelernt. Vielleicht seit erst einigen Tagen oder Wochen. Und sie glauben, sie kommen niemals dort hinten an das Ziel an. Wie sollen sie das schaffen in einigen wenigen Jahren? Hier ist der Gedanke. Gott schaut nicht danach, ob ich hier stehe oder ob ich hier stehe. Gott schaut danach, ob ich mich bewege. Denn wenn ich mich bewege, weiß Gott, mit mehr Zeit würde ich auf jeden Fall dort ankommen. Gott hat kein Interesse an Christen, die seit 30 Jahren kurz vor dem Ziel stehen bleiben. Er hat Interesse an Menschen, die gehen, die wandeln, die sich bewegen, die einen Schritt nach dem anderen machen. Und das ist meine Einladung für Sie. Morgen Abend, 19.45 Uhr, Entscheidung 21, Schritt für Schritt. Es ist das wichtigste Thema Ihres Lebens. Wenn Sie es verpassen, werden Sie einmal im Untersuchungsgericht dafür gerade stehen müssen. Es war nur zur Hälfte zum Spaß. Ich meine, es ist wirklich ernst. Es ist das wichtigste Thema Ihres Lebens. Bringen Sie jeden mit, den Sie kennen. Entscheidung 21, Schritt für Schritt, morgen das Doppelthema, mehr dazu gleich. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, er hatte gleich einem Sohn eines Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und seiner Hand eine scharfe Sichel. Die Bibel berichtet uns, dass irgendwann in naher Zukunft die Ernte reif sein wird. Ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte. Denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Reif überreif geworden ist. Können Sie sich an unser Thema erinnern mit dem Krieg der Sterne, mit Satan und Christus? Dass Satan nicht gleich vernichtet wurde, weil die Ernte erst reif werden musste? An dieser Stelle wird der große Kampf vorentschieden. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und das sind die letzten Verse, die wir heute studieren wollen. Ein weißes Pferd lesen wollen. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet in seinem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert vor, damit er die Heidenvölker schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Was ist dieses scharfe Schwert aus seinem Mund? Die Bibel sagt uns, es ist das Wort Gottes, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist das Wort Gottes, das uns den Einblick gibt in die Wiederkunft. Und er trägt an seinem Gewand und seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Es ist die Rückkehr des Königs. Ihm gehört die Erde, er hat sie gemacht. Sie gehören ihm. Und er wird kommen und sein Eigentum an sich nehmen. Was sollen wir tun? In der letzten Minute unseres Vortrags. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für wie viele Menschen? Alle Menschen. Es gibt einen Weg, der führt sie in den Himmel. Das Licht scheint in die Finsternis. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Heiligtum. Wir haben es alles schon studiert. Und jedem Mensch steht es frei, diesen Weg zu wählen. Haben Sie diesen Weg schon gewählt? Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Wenn Sie Christus angenommen haben, dann können Sie eine glückselige Hoffnung erwarten. Dann ist die Wiederkunft nicht mehr das Ende der Welt, sondern der Anfang der Ewigkeit. Die Wiederkunft sollte für sie nicht das Ende der Welt, sondern der Anfang der Ewigkeit sein. Und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesu Christi, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von wie viel? Von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die stehen heute an einer Wegscheide. Wo werden sie langgehen? Richte deine Augen auf Jesus. Worin sind ihre Augen gerichtet? Auf ihr Hobby? Auf ihre Karriere? Auf ihren Sport? Worauf ist ihr Fokus gerichtet? Ist ihr Fokus auf Jesus gerichtet? Er wird kommen, ohne Frage. Und irgendwann werden sie mir recht geben, entweder heute oder wenn er gekommen ist. Der Unterschied wird sein, wenn er gekommen ist, wird es ihnen nichts mehr nützen, mir recht zu geben. Dann werden sie einmal bitter bereuen, eine falsche Entscheidung gefällt zu haben. Wäre es nicht viel sinnvoller, mit dem Wissen, dass sich bisher alle Prophezeiungen der Bibel erfüllt haben, auch die, die absolut unwahrscheinlich erschienen sind, mit diesem Wissen davon auszugehen, dass sich diese auch erfüllen wird? Und wenn sie sich erfüllen wird, dann nicht die logische Entscheidung zu fällen, Jesus anzunehmen? Wenn Sie heute sagen möchten, ich möchte mich auf die Wiederkunft vorbereiten, dann möchte ich Sie einladen, das auch zu zeigen. Aber ich möchte Sie bitten, nicht aufzustehen, einfach nur, weil Ihr Nebenmann aufsteht. Verstehen Sie mich? Bitte, wenn Sie heute gesagt haben, das lässt mich kalt, ich glaube das alles nicht, dann bleiben Sie sitzen. Sie müssen nicht aufstehen. Aber wenn Sie sagen, ich möchte dabei sein. Ich möchte an diesem Tag, egal wo ich sein werde, ob in Italien, in Ghana oder in Stuttgart, Bad Cannstatt, ich möchte dann auch in den Himmel zeigen und sagen, seht, das ist mein Jesus, auf den ich gewartet habe. Das möchte ich sagen. Wenn das Ihr Wunsch ist, dann stehen Sie auf und zeigen es Jesus. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns genau zeigst, was nicht nur in der Vergangenheit gewesen ist, sondern was auch in der Zukunft auf uns vorkommt. Hab Dank, dass du unsere Herzen berührst durch dein Wort und hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen. Bitte hilf du uns, dass wir immer unsere Augen auf dich gerichtet haben, dass wir vorbereitet sind auf diesen großen Tag und dass all unser Sehen und all unsere Gedanken immer wieder auf gerichtet sind. Hab Dank, dass du allein uns hilfst, darauf vorbereitet zu sein, dass wir nicht uns selbst anstrengen müssen, sondern dass wir dir vertrauen dürfen, dass du in uns wirkst und dass du uns Schritt für Schritt führst und dass, wenn wir in deinem Licht wandeln, du uns von aller Ungerechtigkeit reinigst. Und dass wir dich so kennenlernen dürfen, als einen Freund, als einen Vater, als unseren persönlichen Erlöser, dem wir begegnen dürfen. Herr Jesus, darauf freuen wir uns schon. Und wir möchten dich bitten, dass du diesen Gedanken, die wir heute ausgedrückt haben, tief in unser Herz schreibst, dass wir nicht vergessen. Und auch dafür danken wir dir. Amen.